Wir haben eine Pause gehabt letzte Woche, da habe ich gefunden, so einen kurzen Rückblick in die Serie kann helfen. Wir sind in dieser Serie, der Weg und die Kraft zu vergeben. Und in der ersten Serie, dort ist es ja um Gottes Absicht gegangen, dort habe ich euch geschockt mit dem Vers aus dem Matthäus, wo Jesus sagt, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann haben wir ja gemerkt, vollkommen bei Gott heisst, wieder der Mensch werden, wo er schon immer gedacht hat, der, wo er sieht. So das ganze Putzle, und zwar von dir, dein Putzle. Und wir haben dann gemerkt, auch unser Leben ist ein bisschen anders. Das Putzle, das ist meistens defekt, beschädigt, sogar Teile verloren gegangen. Und die gute Nachricht ist ja, Jesus hat die Teile alle zusammen und er hat das Putzle komplett und er hat es versprochen, dass wir komplett sind. Aber jetzt auf dieser Welt geht es um das Zusammensetzen. Und dann haben wir gemerkt, Vergebung ist der Weg, den er uns lehrt. Das haben wir auch noch angeschaut. In der Geschichte vom Schalksknecht, vom König, der eine riesen Schuld vergeben hat, der Diener, eine kleine, dann nicht wollen. Und dann hat der König gefunden, vergiss es. Wenn ich vergib, vergisst du auch. Oder wenn du nicht vergisst, vergib ich auch nicht. Gehört zusammen. Dann haben wir ja entdeckt, bei unser Vater, da hat es nachher noch etwas, wo man nicht auswendig könnte und darum auch oft nicht lesen. Auch wieder, wenn du nicht vergisst, vergib ich auch nicht. Also so richtig deutlich hat er uns das ans Herz gelegt. In der zweiten Predigt bei Markus ist es dann darum gegangen, woher kommen eigentlich die Wunden? Dort ist so der Römer 3,23 im Fokus gestanden. Auch. Alle sind schuldig geworden. Also wir sind alle Sünder. Und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, das wäre das ganze Putzle, sind verwundet, der Kapuzputzle, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hat. Das ist ein Fakt und der Markus hat da anschaulich auch Beispiele erzählt, wie so Wunden entstehen, was sie mit uns machen, wie da Bitterkeit und Wut und Hass in unser Leben kann kommen. Wenn wir uns mit Handschellen, er hat sich, glaube ich, hierher gekettet, gell? Genau. An Menschen oder an irgendetwas kettet, ihm eben nicht vergeben. Und am Schluss auch noch, dort, wo aus Wunden Narben geworden sind, dort hast du den Weg können gehen. Dort hast du Trophäe, auch wenn du sie noch spürst, auch wenn sie dich noch etwas sehr Schmerzvolles erinnert. Ist doch eine Ressource, wo du Menschen kannst dienen kannst, dass ihr ein Putzle komplett werden darf. Jawohl, und heute gehen wir jetzt eben den Weg weiter. Schritte zur Heilung war der Titel. Und ich habe dann beim Vorbereiten gemerkt, ja, es sind schon mehrere Schritte, aber ich komme heute nur zum ersten. Weil der ist einfach zu wichtig, als dass man da, es ist ein bisschen zu laut. Es pfeift, he? So ein bisschen. Genau. Es ist also das Mikrofon, ich bin kein Pfeifen. Wirklich. Da sagt Gott etwas ganz anderes. Also wenn du denkst, wenn es mal pfeift und du denkst, du sagst ein Pfeifen, das ist wirklich eine Lüge. Genau. Wir kriegen das her. Wie gesagt, der erste Schritt, der ist mega wichtig. Und ich habe da einen Flipchart gemacht. Schritte zur Heilung. Und es sind eben wirklich mehrere heute. Gehen wir auf den ersten. Aber jetzt die Frage an euch. Denkst du, dass wir alle, egal wer, kann geheilt werden von emotionalen Wunden und Schmerzen? Also auch von körperlichen? Ja. Cool. Können schon, aber gell, nicht, wir erleben es nicht immer. Genau. Aber jawohl. Das ist jetzt schön. Genau. Weil Jesus sagt, durch meine Wunden seid ihr geheilt. Im Jesaja 53,5. Also ich glaube von ganzem Herzen, und Gott verspricht es uns, dass es unabhängig, wie tief das Wunden sind, wie schmerzvoll und wie wenig Glauben wir haben, dass das irgendjemand heilen kann, dass es Heilung gibt. Auch unabhängig, wie lange die Wunde schon mit zu deinem Leben gehört, wie fest sie vielleicht sogar gepflegt hast. Bei Markus hat es ein Bild mit den Flügen, auch unabhängig, was die Flügen schon angerichtet haben. Es gibt Heilung. Aber für die müssen wir Schritt tun. Gellet, wir denken einmal, okay, jetzt ein vollmächtiges Gebet von der richtigen Person und dann muss doch die Heilung kommen. Kann sein. Aber es sind nicht die Schritte von Heilung, die Gott uns lehrt. Er kann so heilen, aber es sind nicht die Schritte, die er uns lehrt. Oder man denkt, ja, ich muss einfach zum richtigen Berater. Dann muss sich die Heilung einstellen. Auch Beratung und Hilfe ansprechen ist etwas, was die Bibel uns lehrt. Super Idee. Aber dort lernst du vor allem dich auseinandersetzen, woher kommt die Heilung? Du verstehst ein bisschen mehr. Aber das ist noch nicht automatisch, stellt sich dann die Heilung ein. Auch das sind noch nicht die Schritte, die er uns lehrt. Oder eine der grössten Lügen, Zeit heilt alle Wunden. Ich tue es einfach aussitzen. Nach der Beratung fühle ich mich ein bisschen besser, so ein bisschen Empathie bekommen. Das machen wir mehr, als wir denken. Aber Zeit heilt einfach gar nichts. Es braucht Zeit, dass Wunder heilen können. Aber Zeit, die heilt wirklich nichts. Wegen diesen Schritten, die man gehen muss, habe ich gefunden, bringe ich euch ein praktisches Beispiel. Ihr wisst, im Sommer 2014 hatte ich ja eine originelle Idee gehabt, mit meinem Bike durch so eine Wasserwaschstrasse von Lastwagen zu fahren. Mit ein bisschen Anlauf. Der Thomas war dabei, mein Sohn. Und bin dann statt beim Znacht im Spital gelandet und habe dann dort 5 Tage Ferien verbracht. Ist auch ein Erlebnis gewesen, ich brauche es nicht mehr. Aber dort habe ich so ein bisschen etwas gelernt, was es heisst, die Schritte zu der Heilung. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass ich nicht wirklich einfach nur übertrieben habe und zu dumm war, sondern dass mein Velo in voller Fahrt auseinandergebrochen ist, das hat mir geholfen. Das war wirklich für mein Ego gut gewesen, zu wissen, ich habe es nicht grundsätzlich verbockt, sondern das Velo ist auseinandergefallen. Das Velo ist die Schuld. Auf das kommen wir noch. Genau. Jawohl. Oder dann auf der Fahrt, gell, sind wir ins Spital gefahren. Ich habe wirklich so, ich habe gemerkt, wie schwallweiss Schmerz kommt. Das war eine anstrengende Fahrt gewesen. Und das Mitgefühl von Daniel auf dieser Fahrt, das war echt hilfreich gewesen. Also es ist mir schon besser gegangen, einfach durch das Mitgefühl. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, einfach aufgrund von dem, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser, mit dem gebe ich mich jetzt zufrieden. Gell, aber manchmal machen wir das. Nachher im Spital ist es weitergegangen, dann bin ich dort hergekommen. So, da fühlt man sich einfach schon mal viel besser, wenn man so in professionellen Händen ist. Zuerst Schmerzmittel bekommen, dann ist es sehr schnell viel besser geworden. Nachher noch warme Decken, dann ist es nochmal besser geworden. Wirklich, also so im Zustand zuvor hatte ich fast das Gefühl, okay, alles bestens, neuer Mensch. Oder? Dann hätte ich sagen, ja, ist gut, so ist gut, den Zustand behalten wir. Einfach eifrig Schmerzmittel und warme Decken. So kriege ich das Leben hin. Nein, natürlich nicht. Ich komme doch nicht auf die Idee. Dann ist der Chirurg gekommen, da habe ich gewusst, ist auch blöd. Der hat mir dann erzählt, was ich da kaputt gemacht habe, meinem Arm. Und dass es eine Operation braucht. Und ich habe dann die Schritte durchlaufen. Die Operation, er hat das zusammenflicken, die Wunden versorgen, Antibiotika, dass es nicht entzündet. Dann eben der Aufenthalt im Spital, Beobachtung, daheim sich schonen. Ja, das kennt es, glaube ich, jeden, oder? Und bei unserem Körper, da ist es uns wie logisch, dass wir die Schritte laufen. Und es ist irgendwie auch logisch, was ist die Reihenfolge. Manchmal nehmen wir auch dort Abkürzungen. Aber keiner kommt auf die Idee, unter den warmen Tüchern zu sagen, okay, mit dem finde ich mich jetzt ab. Das Leben ist halt so. Es geht ja allen anderen auch so. Aber bei emotionalen Wunden, dann kommen wir zum Teil auf ganz komische Ideen. Nämlich genau auf die. Ah, die Empathie von Danny, das ist wunderschön. Ich hole mir einfach immer wieder mal ein bisschen. Ah, die warmen Tücher sind tipptopp. Mit dem gebe ich mich jetzt zufrieden. Und das ist wirklich wichtig, dass man das versteht. Wenn Gott uns Schritt lehrt, wo er sagt, wie er uns heilen will, dann sollte man genau herhören. Und wenn ein Arzt uns den Schritt zu der Heilung sagt, noch viel mehr diesen Schritt gehen. Und zwar genau diesen Schritt. So die ältere Generation, die kennen also Bilder vom breiten und dem schmalen Weg. Gell? Ich hatte die nie so gerne gehabt. Ich habe die einmal so leicht beängstigend und manipulativ gefunden. Und sie haben mich wirklich aufgeregt. Ich gebe es ehrlich zu, je älter das ich werde und je mehr sich mein Gottesbild verändert hat und ich merke, dass Gott der ist, der uns das Leben schenken will, merke ich, es bringt die Wahrheit auf den Punkt, das Bild. Nicht auf die Art, wie ich gerne habe, wenn man die Wahrheit auf den Punkt bringt, aber es ist wahr. Weil der Weg zu Heilung und zum Leben, der ist einfach schmal. Wenn Jesus sagt, hey, ich bin gekommen, um euch mit Gott zu versöhnen, der Weg startet nur mit mir. Hey Mann, das ist eng, das hören die Leute einfach nicht gern. Weißt du nicht, wie viele Wege führen nach Rom? Nein, Jesus. Das ist eben schon schmal, also das stimmt. Oder wenn er sagt, hey, der Weg zur Heilung, der führt einfach über Vergebung. Er zählt nicht noch 10 andere Sachen auf. Das ist kein Beschmal. Da hast du nicht die Auswahl. Wir haben gerne die Auswahl. Und darum der Vers aus dem Matthäus 7,13. Jetzt weiss ich gar nicht, ob ich die Folie da habe. Genau, aber ich lese euch trotzdem. Wo Jesus sagt, geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, oder auch heilig, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Und ich habe gemerkt, beim Predigt vorbereiten, wie manchmal, dass ich mich auf dem breiten Weg finde. Ich habe die Entscheidung getroffen für Jesus. Da habe ich den Weg gefunden. Gell? Das stelle ich gar nicht in Frage, unsere Errettung. Aber wenn wir die Entscheidung dort getroffen haben, müssen wir sie immer wieder im Alltag eben auch treffen und den schmalen Weg verwischen. Und heute, wirst du merken, geht es um das. Und ich habe gemerkt, gerade so bei eben Thema Vergebung in unserer Zeit, sind wir wirklich förmlich darauf abgerichtet, du kriegst eigentlich alles und gerade sofort. Wir sind förmlich auf das getrimmt. Wenn wir in die Ferien wollen oder ein neues Auto, dann kaufst du dir ein neues Auto. Kannst es leasen. Es gibt viele Institutionen, die dir gerne einen Kredit geben. Sparen war früher. Das machst du nicht mehr, das ist blöd. Das erklärt es dir in der Werbung. Oder wenn du krank bist, irgendetwas hast, dann bettest und wenn Gott nicht sofort heilt, dann willst du Tabletten oder was auch immer, aber Hauptsache schnell. Also ich fühle mich da total ertappt und da bin ich schon auf dem Weg. Gell? Und da merke ich einfach, dass Jesus oft uns lehrt, dass er mit uns im Prozess ist. Dass er mit uns Schritt gehen will. Und da ist er ganz deutlich. Und er kann spontan heilen. Ich mag es jedem gönnen, wenn er es macht. Aber schon in der Bibel hat er zum Teil Leuten einen Weg gelehrt. Okay, ich gebe zu, der ist auch relativ schnell gegangen. Aber zum Beispiel jetzt der Blinde, wo er einen Teig auf die Augen gemacht hat, der ist nicht sofort geheilt. Da hat Jesus gesagt, jetzt hast du noch ein paar Schritte vor dir. Nämlich, geh jetzt zum Teich Bethesda und dort wasch deine Augen. Schritt 1, geh mal dorthin. Er war blind. Er hätte können sagen, hey, willst du mich mobben? Ich gehe gar nie her. Nein, er ist gegangen. Wasch deine Augen. Dann hat er es gewaschen. Und nachher hat er Heilung erlebt und dürfen Gott preisen. Und in der Apostelgeschichte 8, Verse 9 bis 24, habe ich eine Geschichte gefunden, wo der erste Schritt für Heilung so richtig deutlich zur Geltung kommt. Und zwar war dort so in der Anfangszeit von der Kirche gewesen. Und der Philippus, der ist auf, jetzt habe ich den Ort schon vergessen, ich glaube Antiochia oder irgendwo, nein, Caesarea, genau, und hat dort predigt und in Caesarea, dort hat es einen Zauberer gehabt, den Simon, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und der hat bis jetzt die ganze Aufmerksamkeit von Caesarea gehabt. Der hat können zaubern und sie haben ihn für einen Grossen gehalten. Also da ist wirklich, und er hat das richtig genossen, steht im Bibeltext so, dass er das sehr genossen hat, das Ansehen und alles. Nachher ist der Philippus gekommen, hat Zeichen und Wunder da, Leute geheilt, die haben sich zu Jesus bekehrt. Und nachher ist der Johannes und der Petrus gekommen und haben ihnen die Hände aufgelegt und dann haben sie auch noch den Heiligen Geist bekommen. Und wir wissen, dass dann das Leben gerade nochmal in einer anderen Kraft unterwegs ist. Und der Simon, der hat sich in der Zwischenzeit laut Bibel auch für Jesus entschieden, sich auch taufen lassen. Und nachher, als er gesehen hat, dass der Petrus und der Johannes die Hände auflegen können, und dann kommt der Heilige Geist, da ist so sein altes Wesen voll durchgeschlagen. Dann ist er zum Petrus, hat ihm Geld geboten und gesagt, ich will die Gabe auch, dass wenn ich jemandem die Hände auflege, der den Heiligen Geist bekommt. Und da könnt ihr euch vorstellen, der Petrus war nicht sehr amused gewesen. Er hat ihm dann sehr deutlich, ihr könnt sicher sein, wenn er zu mir kommt, ich sage so echt sanfter wie der Petrus, dass ihr auf dem falschen Weg seid. Ich hoffe, ich sage es euch genug deutlich. Aber der Petrus hat ihm richtig deutlich gesagt, hey, falscher Dampfer, vergiss es, der Weg führt in den Tod. Und hat ihm gesagt, was er zu tun hat, ich lese euch vor, Apostelgeschichte 8, Vers 20 und 24. Doch Petrus wies ihn zurecht, fahr zur Hölle mit deinem Geld. Du bist auf dem breiten Weg. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenk kaufen kann? Für dich gibt es Gottes Gabe nicht, denn du bist ihm gegenüber nicht aufrichtig. Bereue deine Bosheit und kehr um zu Gott. In anderen Übersetzungen heißt es, tu Buße. Bitte ihn, dass er dir diese abscheulichen Absichten vergibt. Denn ich sehe, dass dein Denken ganz vergiftet ist. Du bist in deiner Schuld gefangen. Man könnte sagen, in deinen Wunden, die du mitgebracht hast in dein Christsein. Da rief Simon erschrocken, betet ihr für mich zum Herrn, damit mir erspart bleibt, was ihr mir angedroht habt. Da bei seiner Reaktion bin ich jetzt noch nicht so sicher, ob er begriffen hat, was ihm der Petrus gesagt hat. Ich nehme an, der Petrus hat auch für ihn gebetet. Aber ich hoffe, der Simon hat auch verstanden, dass er wirklich, er etwas machen muss. Dass das nicht der Petrus wegbetet, sondern dass der Petrus ihm gesagt hat, du musst jetzt etwas tun, wenn du da die Kurve kratzen willst. Und zwar hat der Petrus als erstes gesagt, tu Buße, kehr um. Der erste Schritt zu der Heilung, der ist Buße. Weil wir stehen ja dann schon auf dem falschen Weg. Und Buße tun, das heisst eigentlich nichts anderes, als mal innehalten. Innehalten, die erste Bedeutung von dem Wort aus dem Hebräischen, nacham, das ist über etwas Leid empfinden. Also du haltest mal an und denkst über dich und das, was du gemacht hast, nach. Über etwas Leid empfinden, etwas bereuen, von ganzem Herzen und anderen Sinnes werden. Und die zweite Bedeutung ist Schub und das heisst umkehren. Also eben Turnaround. Ich bin auf dem falschen Weg, ich bin auf dem breiten. Umkehren und dann den richtigen Weg gehen. Also Buß ist etwas, wenn jemand sagt, ich habe Buß da und es hat sich nichts verändert, dann hat er nicht Buß da. Du kannst nicht theoretisch Buß tun, vergiss es. Buß ist etwas Praktisches und Ganzheitliches. Du kannst auch nicht nur Buß tun, so eben, ich bereue es mega. Also ich ertappe mich da immer wieder, dass ich Buß tue von Gott und mich um etwas, um Vergebung bitte und nachher merke ich, lade schon bei der gleichen Richtung weiter. Dann habe ich nicht Buß da, Punkt, Fakt. Dann habe ich irgendeine fromme Übung gemacht oder gemeint, ich habe Buß da. Aber dann habe ich erst einen Teil da, ich habe es ein bisschen bereut, aber scheinbar noch zu wenig, um auch umzukehren. Also merke da, das ist wirklich, an dem Punkt innehalten, der Schritt ist mega wichtig. Und ich habe dann gemerkt, so im Bezug auf meine Verletzungen, habe ich gemerkt, dass ein Problem ist beim Buß tun. Wenn Menschen mich verletzen, dann tut mir das wirklich leid, dass sie mich verletzt haben. Tut mir leid, dass ich jetzt eine Wunde habe. Ich tue mir leid. Oder? Selbstmitleid. Oder wenn ich jetzt nicht der bin, der sich in Schnecken ausrückt, sondern aufbrauset, dann tut es mir leid, dass ich ihn jetzt so runterputzen musste, weil er so ein Totsch ist. Oder? Aber das, was Gott da meint, ist, dass mir leid tut, was ich falsch mache. Und wenn ich auf dem Weg bin und nicht bereitwillig vergib, dann meint Buß tue, dass ich merke, hey, das ist verkehrt. Das ist verkehrt, wenn ich dann einen runterputze. Das ist verkehrt, wenn ich meine Wut an dem einfach auslasse, aufgrund von meiner Verletzung. Das ist Sünde. Ich wird in dem verletzt sein, auch wieder zum Sünder. Und Buße tun meint eben, dass ich dann es richtig bereue. Dass mir leid tut, dass ich nicht bereit bin zu vergeben. Dass mir leid tut, dass ich Wut und Bitterkeit anfange in meinem Herz zulasse. Dass ich an dieser Ungerechtigkeit von dem Menschen festhalte und finde, nein, das ist also nicht die Ordnung. Der muss zuerst kommen und mir um Vergebung bitten. Also Buße tun, wie es die Bibel meint, das holt dich aus der Opferrolle und macht dich zum Täter. Versteht ihr, was ich meine? Genau, also Buße tun, ich muss Leid über das Richtige empfinden. Markus, der hat letztes Mal den Vers aus dem Jakobus 4, 6 bis 7 gebracht. Und der bringt Buße eigentlich auch sehr auf den Punkt. Ich möchte neu lesen. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade, oder man könnte übersetzen, seine Vergebung, in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer sich demütigt, lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht. Dann wird er von euch ablassen. Buße tun, das heisst mich vor Gott demütigen. Das heisst sagen, hey, ich verharre jetzt nicht in meinen Verletzungen und in meiner Wut gegenüber einer Person und in meinen Wunden. Sondern wenn du sagst, dass das falsch ist, dann kehre ich um. Und dann tut mir das leid, dass ich nicht Verantwortung übernommen habe, zum Vergeben, um mich auf den Weg von der Heilung zu machen. Wenn wir in die falsche Richtung laufen, werden wir schuldig. Und wisst ihr was, wenn wir an unseren Wunden festhalten, das hat immer mit Stolz du auch. Nein, der hat das nicht verdient, dass ich ihm vergebe. Der soll ruhig noch ein bisschen schmoren. Ich bin ihm recht. Das ist Stolz und das ist Hochmut. Immer auch verbunden. Und Buße tun heisst, ich höre jetzt darauf schauen, was er da hat. Wenn Gott sagt, dass ich ihm vergeben muss, dann muss ich das lernen. Dann muss ich den Weg gehen und mich auf den Weg machen. Und das meint es, umkehren in dem Zusammenhang. Und dann wirst du eben zum Täter. Ich mache ein paar Beispiele. Also auf dem Wegweiser da, zum Beispiel würdest du da Unvergebung. Ich bin in den Weg von der Unvergebung gelaufen. Ich habe Wunden einfach zulassen und Raum geben in meinem Leben. Und damit der Heilungsprozess überhaupt anfangen kann und wir zum zweiten Schritt kommen, auf dem ersten Sonntag von der Vergebung, müssen wir eben umkehren, müssen wir unsere Wut, unseren Groll, all das, was wir gegeneinander haben, müssen wir Gott herlegen. Ich habe mit der Dodo das Gespräch gehabt letzte Woche, wo wenn wir verletzt werden, das ist Wut im Fall das richtige Gefühl, gell? Ich sage nicht, das musst du negieren oder so. Die Wut, die muss der Raum kommen. Also wir müssen vielleicht auch mal lernen, die Wut anzuschauen, die Wunden herzuschauen, die Emotionen, die wir dazu haben. Und sie nicht meinen, wir müssen sie aber an den Menschen auslassen. Aber also, wenn ihr wissen wollt, wie man mit Wut umgehen kann, im Sinn von, wie es Gott uns lehrt, darf man auf dich zukommen. Oder lesen mal einen Psalm von David. Fast in jedem Psalm von David hat Stellen, die man eigentlich einmal nicht lesen, wenn wir ihn im Worship brauchen. Das sind so die Rachemomente. Wenn ich die finde, mach mit ihnen das und das. Das war eine gute Art von David, wenn er die Wut an dem Ort rausgelassen hat. Sein Schmerz, die ganze Ungerechtigkeit, die er gefühlt hat. Die hat er rauslassen, bevor er erkennen konnte, aber ich bin auch Sünder, wenn ich denen nicht vergebe. Ich werde schuldig vor Gott, wenn ich die Menschen nicht loslasse in seine Hand. Aber für das hat er zuerst mal Dampf ablassen. Darum ist Klagen so etwas Wichtiges. Ich habe mal eine Serie gemacht darüber, genau darum. Und dann hat er umkehren. Und ich verstehe, dass es einfach ist, um das Gefühl zu haben, aber ich habe doch das Recht auf das. Auf dem breiten Weg haben alle das Gefühl, sie haben das Recht. Auf der anderen verrückt sie. Dann haben wir doch auch das Gefühl, ja, das, der hat mich verletzt. Dann darf ich doch, dann muss ich dich darum nicht vergeben. Bevor der nicht kommt und mich um Vergebung bittet, hat der gar nichts gut. Vergebung hat nichts mit dem anderen zu tun, sondern es ist ein Gehorsamsschritt gegenüber Gott. Dass du deine Handschellen los wirst. Und Buß tun heisst in dem Fall eigentlich, Buß tun heisst überhaupt mal checken, ah, okay, ich habe die Handschellen auch an. Und ich bin der, der den Schlüssel hat. Oder? Buß tun heisst checken, ah, Mann, ich müsste die vielleicht lösen. Also, das ist der erste Schritt. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob das Ding wieder los wird. Das lasse ich jetzt für den Moment. Genau. Ich lasse mir dann helfen. Genau. Oder auf dem Wegweiser, da, auf dem falschen Weg, ist auch Schuldzuweisung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn irgendein Problem ist, ob in einer Firma oder zwischenmenschlich, auch bei uns in der Gemeinde, eine von der ersten Fragen, wer ist schuld? Das ist eine wahnsinnig entscheidende Frage auf dem breiten Weg. Wirklich. Wer ist schuld? Wir können das Problem nicht lösen, bevor wir nicht wissen, wer schuld ist. Meldet sich einer freiwillig? Nein? Also gut, wir finden schon raus. Und sonst nehmen wir einfach den Schwächsten. Gell? Es müssen Köpfe rollen. Ihr wisst genau, von was ich rede. Gell? Auch wahrscheinlich aus dem eigenen Leben. Wisst ihr, wieso wir das machen? Das fühlt sich gut an. Wenn der andere schuld ist, dann habe ich ja kein Problem, weil er ist ja schuld. Schwupps, schon bin ich wieder im Opfer. Ich arme, habe eine Handschelle und kann nichts dafür. Und gell, die Schuldzuweisung, die hat wahnsinnig früh angefangen. Nämlich genau dort, wo die Menschen sich von Gott abgewendet haben mit dieser Frucht. Dort lesen wir im 1. Mose 3, im Vers 12, sagt Adam, sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Also wir kommen nachher noch zu dem Punkt, der treibt es auf die Spitze, oder? Er gibt alle Goldschuld. Also musst du nicht so kommen, du hast mir die Frau gegeben, die mich jetzt versucht hat. Also alle sind ihr zwei schuld. Ich bin eigentlich unschuldig. Ich weiß schon, ich habe nicht das gemacht, was du gesagt hast, aber ich bin unschuldig. Er war noch nicht an dem Moment, wo er umgekehrt hat. Ihm hat es leid getan, dass er die Frucht gegessen hat. Aber ihm hat es nicht leid getan, dass er sich gegen Gott versündigt hat. Und nachher, Eva, im Vers 13, sie nimmt dem Mann ein gutes Vorbild. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich von der Frucht gegessen. Ja, das ist super, jetzt haben wir eine Schlange, die schuld ist, gell? Dann ist das Problem für uns Menschen gelöst. Einfach noch schön als Klammer, gell? Jesus hat die Schuldzuweisung, ich meine Gott, Jesus war auch dabei, aber Gott auch, ihn hat es überhaupt nicht interessiert. Er hat Adam tief in die Augen geschaut und ihm gesagt, was die Konsequenzen für ihn sind. Er hat Eva tief in die Augen geschaut und gesagt, was die Konsequenzen für sie sind. Und er hat der Schlange tief in die Augen geschaut und er hat gesagt, was ihre Konsequenzen sind. Die Schuldzuweisung hat Gott überhaupt nicht interessiert. Ihn interessiert dein Verhalten. Ihn interessiert es, dass du dir überlegst, wo bin ich schuldig geworden? Was ist mein Anteil? Wo kann ich etwas machen? Dass du eben Täter bist. Und gell, auch wenn es noch stimmt, dass Satan uns zum Bösen verführt, dann nützt die Schuldzuweisung nichts. Sie macht dich immer zum Opfer. Und der Weg zum Leben und zur Heilung, wo Jesus uns lehrt, heisst, du kannst immer umkehren und für deinen Teil, wo du schuldig geworden bist, Buß tun und umkehren. Oder auf dem Weg da, das ist also der Weg von der Verbitterung. Wenn wir genug lang Sachen ignorieren, wenn wir genug lang einfach uns mit Wunden arrangieren, wenn ich jetzt sage, ja, okay, ich lebe unter diesen Decken, das ist doch gut. Mit dem Stand von Heilung bin ich zufrieden. Das heisst, es sind noch Wunden, aber die will ich nicht mehr anschauen. Ich sehe dort einen und dort einen, dem geht es noch viel schlimmer. Ich arrangiere mich damit. Wenn du das machst, dann kommt irgendwann Verbitterung auf in deinem Leben. Dann wirst du zynisch. Merkst es, wie dich andere Menschen aufregen. Wegen dem Kleinsten. Und ja, Beziehung mit dir wird schwierig. Verbitterte Menschen, die verletzen andere. Verbitterte Menschen, die machen, wenn gesunde Menschen mit ihnen Beziehung haben, dann wird das wirklich schwierig. Also wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du einsam oder hast irgendwann nur noch Beziehungen mit auch verbitterten Menschen. Ich habe schon so Gespräche zugelassen, wirklich. Im Restaurant als Fahrlehrer zum Teil, wenn ich Gespräche zulasse, wo zwei Menschen über das herziehen, über Seb, irgend über Mitarbeiter und sie verbünden sich und sie schwelgen sich zusammen in der Wunde, was das für ein Double ist. Ein wunderbares Beispiel von verbitterten Menschen, die freudig auf dem Weg unterwegs sind und vielleicht den Ausgang gar nicht kennen. Aber das führt zum Tod, wie es Gott uns lehrt. Auf dem Weg ist auch Auflehnung gegen Gott. Bei uns Christen ist eigentlich immer, wenn wir nicht umkehren wollen, dann lehnen wir uns immer auch gegen Gott auf. Wenn wir Wunden nicht ihm anheben, dass er sich heilen kann, dann ist das auch ein Misstrauen gegenüber ihm. Entweder trauen wir ihm nicht zu, dass er gut ist, oder wenn wir uns selber rächen für irgendetwas, dann ist das Auflehnung gegen Gott. Er hat gesagt, hey nein, der Rache ist mir. Du musst umkehren, du musst vergeben, wie ich dir vergib. Und das ist ein Punkt, wo wir Christen oft können stecken. Also wenn du merkst, ich habe Auflehnung gegen Gott, darum kann ich wieder nicht umkehren, hey, dann nimm wirklich Hilfe in Anspruch. Dann lass dein Gottesbild korrigieren von Menschen, wo du merkst, hey, die haben auch Schwierigkeiten in ihrem Leben, aber die haben ein anderes Gottesbild. Und an dem Punkt ist mir der David ein ganz grosses Vorbild. Psalm 139, Vers 23 und 24. Da betet er ein mega weises Gebet für Menschen, die sich bewusst sind, wie schnell dass sie auf den falschen Weg kommen. Wie schnell dass ihr Herz aufgrund von Schmerzen und früheren Sachen, wie beim Simon, einfach vergiftet ist. Und er betet dort, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich auf bösem Weg bin, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Da sagt er, schau bitte, ob ich da in die Richtung laufe, weil ich weiß, das kann passieren. Und wenn ja, hol mich zurück auf deinen ewigen Weg, den du uns gewiesen hast. Da bittet er, dann zeig mir deine Schritt. Deine Schritt zur Vergebung. Deine Schritt zur Heilung. Deine Schritt zum Leben. Mit dem Psalm hat David sichergestellt, dass er früh innehalten kann und dass Gott ihm hilft, herzuschauen. Dass er merkt, oh, jetzt bin ich am Schuld zuweisen, statt dann auf mich zu schauen und meinen Teil zu tun. Zum Schluss, wenn wir in die Bibel gehen, dann fängt das Neue Testament mit dem Ruf nach dem ersten Schritt an. Nach dem Schritt, tu Buße. Der Johannes der Täufer, sein erster Ruf war, tut Buße. Das heisst, kehret von Herzen zu Gott, ändert eure Gesinnung, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesus selber, als er angefangen hat zu predigen, sein erster Ruf war, von da an begann Jesus zu verkünden und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er hat dem Menschen auch gesagt, hey, wir sind auf dem Weg. Und jetzt, wenn ihr mir nachfolgt, dann lehre ich euch den Weg. Aber für das müsst ihr immer wieder bereit sein, herzuschauen. Euch von Gott überführen lassen, euch vor mir demütigen. Und auch wenn ihr es nicht wollt und meint, ihr könnt es nicht, eure Wut und eure Schuldzuweisung und alles ablegen. Euch demütigen und mich um Vergebung bitten, dass ihr Schuld zuweiset, statt vergebt. Und dann umkehren und in die andere Richtung gehen. Ab Pfingsten, wo der Heilige Geist kam, ist, nachdem der Petrus eine erfüllte Predigt gehalten hat, haben die Leute ihm Folgendes gefragt. Als sie aber das hörten, seine Predigt, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Auch da, der Ruf, tu Buße. Kehr um. Dass du kannst umkehren zu Jesus, muss dir weh leid tun. Wenn dir jetzt meine Predigt ins Herz gegangen ist, also sagt Petrus, ich euch auch, dann musst du herschauen, wo will jetzt Gott, dass ich umkehre? Wo hat er mich ertappt, wo mir etwas leid tut? Aber das Richtige. Und spannend ist dann, das Neue Testament endet auch mit dem Ruf nach Buße. In der Offenbarung kommt das 12 Mal vor. Zum Teil in den Sendschreiben, vielleicht haben sie in Erinnerung. Wo Jesus, der auferstandene Jesus, zur Rechten vom Vater, seine Gemeinde nochmal eindringlich ermahnt, auf dem Weg auf dieser Welt immer wieder Buße zu tun, immer wieder umzukehren und seinen Weg zu gehen, seine Schritte zu gehen. Buße tun wir nicht einfach nur für unsere Rettung, wenn wir Jesus als Erlöser erkennen. Dann haben wir Buße da und umgekehrt von einem Leben ohne ihn, zu einem Leben, wo wir ihn als Gott und Erlöser erkennen. Nein, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann muss umkehren, Buße tun, über das richtige Leid empfinden, nämlich das, was nicht Gott mich lehrt, zu einem festen Bestandteil von meinem Lebensstil werden. Weil es ist immer der erste Schritt. Es ist der erste Schritt zum ewigen Leben mit Christus. Aber es ist auch der erste Schritt, um überhaupt auf den Weg zu kommen, wo wir dann vergehen und die Handschellen abziehen und die weiteren Schritte gehen, die wir brauchen, um Vergebung erleben, können aussprechen und für die Heilung. Und ja, dass unsere Wunder können zu Narben werden. Amen. Als nächstes machen wir dann die weiteren Schritte. Genau, ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du so ehrlich bist. Dass wenn der Weg schmal ist, dass du sagst, er ist schmal. Dass wenn es nur den Weg von der Vergebung gibt, dass auch wir von dir aus dieser Vergebung leben können und heilig erfahren, dann sagst du uns. Herr, und ich weiss, wie schwierig es ist, Buße zu tun, wie du uns lehrst. Wie schwierig es ist, so tief Leid empfinden über meine Schuld, wo ich an dir schuldig werde. Wo ich schuldig werde, sogar in Beziehung zu Menschen, die mich verletzt haben. Wenn ich nicht bereit bin, zu vergeben. Wenn ich nicht bereit bin, nicht nach der Schuld zu fragen. Wenn ich nicht bereit bin, meine Wunden dir herzugeben und sie ihnen nicht mehr vorzuhalten. Herr, ich bitte dich, dass du jedem von uns hilfst. Dass, wie der David betet hat, dass du unsere Herzen erforschst, unsere Gefühle und unser Denken. Und wenn wir auf dem falschen Weg sind, uns das zeigst. Durch dein Wort, durch deinen Geist und durch liebe Geschwister, dass wir umkehren können. Von Herzen Buße tun und den richtigen Weg gehen, Jesus. Danke von ganzem Herzen. Bist du uns da Wegbegleiter. Amen.